Zur Feier des Tages, da könnten Sie eine Dose Black Bean Suppe öffnen oder vielleicht eine Banane essen oder einfach so einem Künstler huldigen, der das Pop-Art-Genre geprägt hat, nämlich Andy Warhol. Der wäre heute 90 Jahre alt geworden. Professor Dr. Jörg Heiser ist Kunstkritiker, er ist Warhol-Experte und er hat ein Buch geschrieben, nämlich Doppelleben, Kunst und Popmusik. Hallo Herr Heiser.
Hallo.
Immer wieder wird die New Yorker Factory genannt, wenn es um Andy Warhol geht. Er ist 1987, also vor mehr als 30 Jahren, gestorben. Wie genau können wir uns denn diese Factory vorstellen, die immer genannt wird? Was war das Besondere daran?
Ja, also Warhol hat 1965 bei seiner Ausstellung in Paris verkündet, dass er sich fortan nicht mehr für Bilder interessiert, sondern für Leute. Das war natürlich eine zugespitzte Äußerung, aber er hat ernst damit gemacht und hat dann ab 65 die berühmte Factory eben in New York etabliert und hatte dann Billy Name, einen seiner Assistenten, beauftragt, sie mit Alufolie auszukleiden. Und dann wurde daraus die berühmte Silver Factory und wir kennen sie auch aus diversen Filmszenen, dieser Ort, wo sich Leute aus den reichen Upper Class Zonen Amerikas mit denen trafen, die auf der Straße lebten. Es war sozusagen ein Ort, in dem Utopien, aber auch Dystopien gelebt wurden, in dem man sich sozusagen die Vorstellung von einem freieren, wilderen Leben gemeinsam sozusagen ausdachte, zugleich aber natürlich auch nach sowas wie Erfolg schielte.
Und das war vorher noch nicht gegeben. Also war das auch was Neues in der Kunstszene?
Es war wirklich was Neues in dem Sinne, dass Warhol Anschlüsse herstellte eben zur Gegenkultur, die in der Form so noch nicht stattgefunden hatten. Einfach weil die Pop-Art-Künstler, mit denen er anfangs sehr eng assoziiert wurde und auch sogar teilweise den Vorwurf bekam, dass er sie nur nachmacht, wie zum Beispiel Roy Lichtenstein, ihn ab da von diesen unterschied, dass er eben nicht mehr nur die Populärkultur abbildete, sondern dass er selber mit dem Material Popkultur in den Menschen und den Künstlerinnen und Künstlern selber sozusagen arbeitete. Also wenn er eben mit Velvet Underground gearbeitet hat, dann nicht nur, um irgendwie ein Plattencover zu gestalten, das berühmte Bananencover, sondern eben um selber mit denen gemeinsam ein neues Verständnis davon, was Musik sein könnte, in diesem Zusammenhang zu etablieren.
Jetzt haben Sie gerade schon The Velvet Underground angesprochen. Andy Warhol ist ja auch für Musikfans eine durchaus spannende Figur. Wie kam er denn damals eigentlich mit dieser New Yorker Musikszene in Berührung?
Na, das ging natürlich auch über die Factory. Also einer seiner Assistenten, Paul Morrissey, ging mit der Fotografin Barbara Rubin auf ein Konzert von Velvet Underground und waren sofort begeistert und dachten, das ist genau das, was uns fehlt für diese Exploding Plastic Inevitable Show, die Warhol da zu dem Zeitpunkt gerade plante, also so eine Multimedia-Show. Und Velvet Underground mit ihrem düsteren Image und ihren Texten über Heroin und so weiter schien genau in dieses Bild hineinzupassen. Nur drückte ihn Warhol dann gleich als nächstes Nico aufs Auge, die gerade in der Factory auch aus Europa angekommen war und vorher in Paris gelebt hatte, mit Alain Delon zusammen war und so weiter. Und das passte ja berühmterweise Lou Reed zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Und es musste erst lange verhandelt werden, ob das so klappt. Und daraus wurde dann die berühmte erste Formation von Velvet Underground. Aber es war eben alles andere als reibungsfrei.
Die Kunst von ihm, die taucht ja heute noch überall auf. Also die ist ja auch recht günstig, sagen wir mal, zu bekommen, weil es im Prinzip in Alltagsgegenstände umgemodelt ist. Bilder hängen in Wohnungen, aber eben auch in Museen. Was würden Sie jetzt hinsichtlich der Musik sagen? Hat die ähnliche Spuren hinterlassen?
Also es gibt unzählige Bands. Also man kann auch die ganze Punk-Bewegung eigentlich auch auf unter anderem auf Velvet Underground zurückführen. Und die ganzen sogenannten Indie-Rock-Bands der 90er und 2000er Jahre sind ebenfalls ohne Velvet Underground praktisch nicht denkbar.
Sehen Sie denn heutzutage jemanden, der so eine ähnliche Ausstrahlung hat und eben auch Kunst erschafft und damit das Potenzial hat, die Menschen vielleicht genauso lang zu faszinieren wie Andy Warhol?
Ja, mir fällt schwer, einen Vergleich zu ziehen, weil die 60er Jahre waren nun mal eine Pionierzeit, in der neue Technologien entstanden, die so von bestimmten Künstlerinnen und Künstlern zum ersten Mal eingesetzt wurden. Und heute ist das allgemeiner gesellschaftlicher Standard. Vieles von dem, was damals Pionierarbeit war. Und es ist in dem Sinne auch nicht mehr aufregend und innovativ. Also wenn jetzt jemand heute auf Instagram sich inszeniert, dann mag das ganz unterhaltsam sein, aber es ist nicht etwas, was das unser Verständnis von unserer Gesellschaft radikal verändert. verändert. Wir sind Veränderungen unterworfen, denen einzelne Künstler, glaube ich, in dem Sinne gar nicht mehr gewachsen sind. Das heißt, natürlich gibt es eine ganze Reihe spannender Künstlerinnen und Künstler, die interessante Sachen machen. Aber mir fällt es schwer, jemanden zu erkennen, der in so umfassender und so breit angelegter Form so radikal Ästhetiken verändert hat wie Warhol.
Wir haben auf Radio 1 mit Professor Dr. Jörg Heiser gesprochen. Er ist Andy Warhol-Experte, hat das Buch Doppelleben, Kunst und Popmusik geschrieben. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Heiser.
Gerne.